Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob ich es euch jemals gesagt habe, ich bin gar kein Münsterländer. Ich komme aus Niedersachsen, da bin ich her. Und jetzt lebe ich aber schon länger im Münsterland und in Münster, als ich irgendwo gelebt habe. Insofern so ein bisschen Münsterländer bin ich jetzt schon, aber von Zeit zu Zeit merke ich doch, dass ihr mir fremd seid. Oder falls ihr Münsterländer seid oder euch so empfindet. Und zwar, wenn ich wieder erfahre, was es für seltsame Sitten im Münsterland gibt. Da musste ich doch vor kurzem von einem Brauch erfahren, der am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfindet. Da soll es sich wohl zutragen, in dunklen Dörfern im Münsterland und im Oldenburger Münsterland, dass wenn man am zweiten Weihnachtsfeiertag Männer schlurfenden Schrittes auf dem Weg zur Kneipe entdeckt, die dort voller Vorfreude, nachdem mehrere Tage jetzt wegen des hochkirchlichen Festes die Kneipen geschlossen waren, endlich wieder Bier trinken können. Und wenn man die dann fragt, was machst du denn jetzt nach diesem hochkirchlichen Fest, dann ziehen die einen Stein aus der Tasche und sagen, ich gehe Stephanus steinigen. Das ist der Bruch, ist es bei euch üblich in Emstetten? Ja, wusste ich, das wusste klar. Also ich bin so hin und her, ich weiß nicht, ob ich das abstoßend finden soll oder belustigend. Nee, ich finde es eigentlich ganz lustig. Aber es ist natürlich eigentlich ein vollkommen makaberer Scherz. Zweiter Weihnachtsfeiertag ist der Hochfeiertag im Rahmen der katholischen Kirche für Stephanus. Wahrscheinlich hat man sich in so einem katholisch rumpeligen Männerhumor gedacht, wenn ich in die Kneipe gehe, muss ich ja einen kirchlichen Anlass haben, ich gehe Stephanus steinigen. Das ist ja auch lustig so. Wenn man aber bedenkt, dass es hier um die Ermordung des ersten Märtyrers der Christenheit geht, der erschlagen wurde, mit Steinen zu Tode geschlagen wurde, wo Blut geflossen ist, wo Schmerzen waren, Leid, Ringen um Luft, dann denkt man, ach, ja, bei allem Verständnis für Kultur und Folklore, das ist vielleicht ein bisschen blöd, ne? Aber kirchlicherseits hat man das jetzt auch entdeckt, dass das ja so pfiffig gar nicht ist. Und man hat angefangen, folgendermaßen damit umzugehen, dass man sagt, und das finde ich ganz gut, dass man sagt, es werden weltweit so viele Christen verfolgt und auch gesteinigt. Wenn man diesen Brauch am Stephanustag schon macht, mit einem Stein herumlaufen, dann doch deswegen, um der verfolgten Christenheit zu gedenken, um an die Menschen zu denken, die heute noch und in den letzten Jahrhunderten um ihres Glaubens willen erschlagen worden sind. Und das finde ich einen guten Ansatz. Das dauert wahrscheinlich 150 Jahre, bis sich das durchgesetzt hat, so auf dem Land. Aber immerhin, man kann es ja machen. Die Steinigung des Stephanus, damit beginnt eigentlich eine neue Phase in der Kirchengeschichte. Bis dahin die ersten 7 Kapitel eigentlich der Apostelgeschichte, boah, war super. Ja? Auferstehung von Jesus, Ausgießung des Heiligen Geistes, Menschen kommen zum Glauben und die Gemeinde, ein Herz und eine Seele. Wunderschön. Ja, war wirklich schön. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese Zeit war so schön, dass sich die nächsten 2000 Jahre Christen danach zurücksehnten und dachten, ach, wenn es in Emstetten doch nur mal wäre wie in Jerusalem im Jahr 35 oder so. Ne? Wahrscheinlich idealisieren wir das auch tüchtig. Dann gab es aber schon die ersten Hindernisse und die muss ich kurz erklären, die werden nämlich gleich wichtig werden. Es gab da in Jerusalem verschiedene Gruppen, nicht nur von Christen, sondern natürlich erstmal auch von Juden. Es gab Juden, die dort aufgewachsen waren, die sprachen Hebräisch oder vor allem Aramäisch. Die hielten sich eng an den Tempel und waren sehr tempelfromm, so nennt man das. Es gab aber auch eine andere Gruppe von Juden, die in Jerusalem wohnten. Das waren entweder Menschen, die als Juden außerhalb von Jerusalem gelebt haben, dort Griechisch sprachen, Griechisch dachten und dann wenn sie es einzelne Personen waren, vielleicht am Ende ihres Arbeitslebens nach Jerusalem zurückgekommen sind, in die heilige Stadt. Manchmal waren das aber auch ganze Familienclans, die vielleicht mehrere Generationen außerhalb gewohnt haben, griechisch geprägt waren, noch mehr als die hebräisch sprechenden Juden in Jerusalem, und die dann zurückkamen. Es gab also so zwei Gruppen. Und jetzt kommt diese Botschaft von Jesus. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er ist auferstanden. Er lebt. Er schenkt den Geist. Und er tröstet und er begleitet. Und diese Botschaft, die ergreift jetzt Juden dort. Ja, wen auch sonst? Waren ja Juden, lebten dort. Griechisch sprechende Juden und hebräisch sprechende Juden. Und so hatte also auch die frühe christliche Gemeinde zwei unterschiedliche Gruppen. Die Griechen, wie sie manchmal genannt werden, die waren nicht Griechen, aber die werden so genannt, die Hellenen, sagen manche, und die Judenchristen, die vorher Hebräisch gesprochen haben. Und die Griechen, die hatten den Eindruck, irgendwie werden wir von der Gesamtgemeindeleitung nicht so gut beachtet. Sogar unsere Witwen, die doch von unserer Gemeindekasse versorgt werden sollten, die gehen irgendwie leer aus. Ob das stimmt oder nicht, können wir nicht beurteilen. Den Eindruck hatten sie. Also muss man sich drum kümmern. Die Apostel, die 12 Apostel, sagen jetzt, na, da habt ihr einen Punkt, also müssen wir machen. Wir wählt mal unter euch, unter den griechisch sprechenden Judenchristen, 7 Leute aus. Wir haben also den 12er-Kreis und jetzt kommt ein zweiter prominenter Kreis von Führungspersönlichkeiten, die 7. Und unter diesen 7 war vermutlich Stephanus der vollmächtigste Prediger. Voll Gnade und Kraft, so lesen wir, wirkt er in seinem Dienst. Streng genommen, wir erfahren überhaupt nicht von Stephanus, dass er sich jemals um die Versorgung der Witwen gekümmert hat. Vielleicht hat er das auch, aber wir erfahren, dass er ein vollmächtiger Prediger war. Also wenn wir das nicht wüssten, würden wir sagen, der ist Apostel. Philippus genauso, den haben wir noch nie mit Klingelbeutel oder mit Suppenkelle gesehen, sondern der verkündigt dann. Also da entsteht ein zweiter prominenter Kreis. Jetzt haben wir also die Situation, dieser Stephanus wirkt so vollmächtig, dass er in Konflikt gerät mit der Tempelpriesterschaft und Leute richtig stinkesauer sind, darunter Saulus, der später in der Bibel als Paulus auftaucht. Wahrscheinlich hat der sich im jüdischsprachigen Kontext Saulus nennen lassen und im griechischsprachigen, also außerhalb von Israel, Paulus. Das ist nichts Unübliches. Er wird das, also vom Saulus zum Paulus sagen wir ja häufig, aber wahrscheinlich hat er beide Namen gebraucht, je nachdem wie es war. Jetzt passiert aber was Wichtiges. Am Tag hier der Steinigung des Stephanus, es erhob sich, wir lesen jetzt Apostelgeschichte 8, die Verse 1b bis 4, das ist der sogenannte Predigtext, ne? Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Ganz einfach bis dahin. Mit diesem Ereignis der Steinigung des Stephanus war die Dynamik des Anfangs gebrochen. An diesem Tag beginnt jetzt eine Verfolgung, etwas, was die Gemeinde vorher nicht kannte. Sie kannten Angst, ja. Wir erfahren, dass die Apostel sich quasi versteckt haben nach der Kreuzigung von Jesus, weil sie dachten, auch sie würden verhaftet werden. Ich hätte mich auch versteckt, klar. Aber es passiert eigentlich nichts. Die Gemeinde hat Raum zu wirken, zu wachsen, miteinander zu leben, Leben zu teilen und füreinander zu sorgen. Aber dann kommt der Abbruch mit diesem Ereignis. An diesem Tag erhebt sich eine große Verfolgung. Alle zerstreuten sich übers Land, über Judäa, Samarien, nur die Apostel nicht. Alle zerstreuen sich? Alle? Also, wenn die sich alle zerstreut hätten, dann wäre es ja noch verrückter, dass die Apostel nicht mitgegangen sind. Gerade sie waren noch am meisten gefährdet, die waren ja prominent. Wir müssen beim Bibellesen ja immer aufpassen, in allen Zusammenhängen, da gibt es auch noch andere, immer wenn Wörter auftauchen wie alle, ganz oder jeder. Da müssen wir genau hingucken, das sind keine statistisch-mathematischen Aussagen.
also so Mengenlehre oder so, sondern wir müssen immer gucken, was ist damit eigentlich genau gemeint. Wenn wirklich alle Christen Jerusalem verlassen hätten, wie das erste Missverständnis des Textes heißen könnte, dann müsste Paulus später nicht von Haus zu Haus gehen und nach Christen suchen, wie es später im Text ja heißt, und er findet ja auch welche. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, meint die griechisch sprechenden Judenchristen, diese kleinere Gruppe der frisch bekehrten Menschen, die Juden, die dann zum Glauben gekommen sind, die vorher griechisch gesprochen haben. Denn man hatte hier ein klares Kennzeichen, an dem man die erkennen konnte. Sie sprachen eher griechisch, also kamen von außerhalb. Sie waren, so könnte man das sagen, durch ihre Auslandserfahrung, sie waren internationaler aufgestellt und so ein bisschen kulturell flexibler. Das hat man auch daran gemerkt, dass dies mit den Tempelvorschriften und mit den Reinheitsgeboten, den jüdischen Kaschrut, nicht so ernst nahmen wie jetzt die hebräischsprachigen Juden. Die waren so ein bisschen lockerer, so drängt sich der Gedanke auf. Und so konnte man sie relativ klar erkennen. Die Apostel und die anderen hebräischsprechenden Judenchristen, die gingen weiter in den Tempel. Da war nicht zu erkennen, dass sie zu Jesus gehörten. Es war nicht klar, dass hier etwas Neues begonnen hat. Bei den Griechischen aber, da war das deutlicher zu erkennen. Und sie waren im Fokus der Verfolgung. Sie wurden vertrieben. Zerstreut steht in unserem Text. Wir können mal die nächste Folie sehen. Das Wort, das wir hier im Griechischen für zerstreut finden, erinnert uns an die Fortpflanzungszellen. Ich bin ja auch Biomensch, also Biologe, von Fortpflanzungszellen von Farnen, Moosen und Pilzen. Man nennt diese Dinger, die ganz, ganz winzig klein, Sporen. Das sind Sporen. Die sind so klein, dass wenn ihr Schimmel im Haus habt, eben ist es überall, das ist richtig problematisch. In dem Fall, die Gemeinde wird zersport, zerstreut. Überall verteilt sie sich. Vor vielen Jahren war ich mal, in meinem Biostudium habe ich ein Wochenende verbracht irgendwo. Das war so ein Pflichtwochenende, da ging es um Moose und Farne. Ich habe Biologie studiert und Theologie. Und ich habe das in der Gemeinde auch erzählt, dass ich auf so ein Wochenende fahre, das ist so eine Pflichtveranstaltung zum Thema Moose und Farne. 14 Tage später kam eine ältere Schwester auf mich zu und sagte, Holger, ich halte es nicht mehr aus. Mose kenne ich ja, aber wer um alles in der Welt ist denn Farne? Ja, das war in der FEG in Münster vor vielen Jahren. Ne? Werde ich nie vergessen. Ne? Wer ist denn Farne? Ja. Also diese Christen fliehen aus Jerusalem, sie erreichen die ganze Provinz Judäa, das ist das Gebiet um Jerusalem rum, kommen dann nach Norden, die Landschaft Samaria, dieser Teil der Judenschaft, die auch einen eigenen Tempel hatten, mit Hauptstadt Sichem, und die Samaria wurde dann umgenannt in Sebaste. Also auf besondere Art und Weise Jerusalem, Judäa, Samarien, Enden der Erde. Auf besondere Art und Weise erfüllt sich genau das, was Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Ich glaube nicht an so Zahlengeschichten in der Bibel, ne? Aber 8, Vers 1, 1, Vers 8, das ist schon schön. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, sagt Jesus. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Genau wie Jesus vorhergesagt hatte, in konzentrischen Kreisen breitet sich die Botschaft des Evangeliums aus. Und das ist nebenbei eine schöne Gliederung für eine Gebetsgemeinschaft oder für euer persönliches Gebet. Fangt im inneren Kreis an zu beten. Meine Anliegen, meine Familie, das liegt euch ja doch auf dem Herzen, ne? Fängt man da an. Dann die Gemeinde, die Anliegen der Gemeinde. Dann die Stadt und das Land und die Obrigkeit und die Christenheit und die verfolgten Geschwister und die Mission. Das ist eine nette Geschichte, wie man sich daran orientieren kann. Wie ging es denn weiter in Jerusalem? Vers 2, es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Die große Totenklage, die im Judentum üblich und wichtig ist, wird in der Regel gehalten vom ältesten Sohn oder von nahen Verwandten. Diese waren nicht mehr da, ein Großteil war geflohen, sodass diese Formulierung gottesfürchtige Männer vermutlich meint, einfach andere jüdische Männer, es geht nur um Männer, tut mir leid, aber nur um jüdische Männer, die eben jetzt das Format haben, trotz dieses Lynchtodes des Stephanos zu sagen, das spielt keine Rolle, der war ein guter Mann, der war ein frommer Mann, hier stehe ich und jetzt halte ich ihm zu Ehren die große Klage vor Gott. Das ist ein Verhalten, das nicht selbstverständlich ist. Großes Format. In diese Klage über den Tod eines gottesfürchtigen Mannes, sogar aus Sicht der Juden, die sich nicht zu Jesus bekehrt haben, kommt aber eine andere Entwicklung. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Paulus tobt los, wie entfesselt. Er will Christen aufstöbern und verhaftet Männer wie Frauen. Jetzt könntet ihr denken, nun, wenn ins Gefängnis, boah, zum Glück werden die nur ins Gefängnis geworfen. Ja, das ist ein bisschen missverständlich, denn wir kennen Gefängnisstrafen. Die können schön oder, also das ist blöd natürlich, aber die Antike und das Mittelalter bis hoch in die Neuzeit kann sich ein Staat oder ein Fürst in der Regel Gefängnisse gar nicht leisten. Es ist viel zu teuer, Leute gefangen zu halten. Da muss man ein Gebäude haben, das muss unterhalten werden, das Dach muss ausgebessert werden, da müssen die ja noch essen und trinken, schlimmstenfalls werden die krank, da musst du einen Arzt holen, du brauchst Gefängniswärter, Katastrophe. Also Gefängnis zu haben ist eine zivilisatorische Leistung, die muss man sich erstmal leisten können. In der Regel wurde man vorher einfach festgehalten bis zum ultimativen Gerichtstermin, nur so lange. Und dann kam das Gericht, nämlich die Strafe, entweder die Leibstrafe, am Leib oder die Todesstrafe oder eben eine Geldstrafe oder Verbannung. Hier also, man wurde ins Gefängnis geworfen und zum Teil eben zur Erpressung eines Geständnisses gefoltert. Paulus selbst gibt das nach Aussage von Lukas in der Apostelgeschichte zu. In 26,11 lesen wir: Und in allen Synagogen zwang ich sie, so sagt Paulus, oft durch Strafen zur Lästerung, und ich wütete maßlos gegen sie. Ich zwang sie durch Strafen zur Lästerung, ja, das ist Folter im Gefängnis, um Leute zu überzeugen, sich von Jesus loszusagen. Und das werden Leute gemacht haben, und andere werden es nicht gemacht haben. Überhaupt ist weniges im Neuen Testament so klar mehrfach bezeugt, wie der Hass des Paulus gegen die, die Jesus lieb hatten. Ich lese uns alle Stellen vor, ihr könnt aber zwischendurch auf Durchzug schalten, wenn ihr Pause braucht. 1. Korinther 15, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, schreibt Paulus selber. Galater 1, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Apostelgeschichte 22, ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Philipper 3, Vers 6, nach dem Eifer war ich ein Verfolger der Gemeinde. 1. Timotheus 1, damit die letzte Stelle. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. So jemand war Saulus, Paulus. Und er begegnet dann Jesus und wird umgewandelt. Ihm wird das Herz umgedreht und er wird jemand, der sich einsetzt wie zu der Zeit kaum jemand anderes. Und so hat Gott auch vermutlich, so hoffe ich es oder so wünsche ich es dir, dein Herz verwandelt, es genommen und umgedreht und dir eine Hoffnung gegeben und Leben gegeben und Treue gegeben und Liebe und Vergebung, die wir so viel brauchen. Paulus wütet und zerstört die wirtschaftliche und familiäre Existenz von Familien. Christen fliehen. Einige fliehen schnell, andere fliehen später. manche fliehen zu spät. Manche bleiben, manche sind vielleicht schlauer in ihrem Benehmen. Die haben gute Kontakte, manche haben bessere Nerven, die haben Glück oder erleben Bewahrung. Wenn es zur Verfolgung kommt, dann gibt es eben keine festen Regeln mehr. Da muss jeder vor Gott selber stehen, sich vor Gott verantworten und vor den Menschen, für die er Verantwortung hat, verantworten. Was du mit deinem Leben machst, ist die eine Sache. Wenn du Frau und Kinder hast oder Leute, die oder ältere Eltern, dann bist du auch vor denen verantwortlich für dein Verhalten. Fliehen wir zu früh, haben sich die Christen gefragt, oder zu spät? Zeigt eine Flucht Weisheit? Ihr übertragt das selber schon, ne? Ich sehe das schon. Zeigt eine Flucht Weisheit oder mangelnden Glauben? Handelst du verantwortungsvoll, wenn du fliehst, oder verrätst du die Geschwister, die Gemeinde, vielleicht die Schwachen, die nicht mehr fliehen können? All diese und andere Fragen werden sich damals die verfolgten Christen gestellt haben. Und viele Menschen mussten sich das in der Vergangenheit stellen, diese Fragen. Und leider auch heute müssen sich aus religiösen wie politischen Gründen Menschen diese Fragen stellen. In Gottes Händen wird aus diesem Unglück ein Segen. Die aus Jerusalem Verstreuten werden zu einem großen Segen. Mit ihnen beginnt die Geschichte der Mission aus Liebe zu den Menschen. Die nun zerstreut worden waren, Vers 4, zogen umher und predigten das Wort. Die Verfolgung der Gemeinde wäre für die Verbreitung des Evangeliums vollkommen wirkungslos geblieben, wenn die Verfolgten, die Zerstreuten, die Zersporten, wenn die nicht Jesus bezeugt hätten, wenn sie nicht von ihm geredet hätten. Verfolgung allein macht noch keine Erweckung. Verfolgung allein ist erstmal nur Verfolgung. Vielleicht täusche ich mich, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass manche christlichen Geschwister unter uns die Verfolgung quasi herbeisehnen, weil sie dann den Eindruck hätten, die Grenzen wären klarer und man könnte dann feuriger dem Herrn nachfolgen. Ich habe da so meine Zweifel. Wenn du Jesus ohne Verfolgung schon nicht vor deinen Mitmenschen bezeugst, glaubst du allen Ernstes, du wirst es tun, wenn die Verfolgung da ist? Ich weiß nicht. Halten wir fest, es war nicht der Entschluss dieser Christen, dass sie Jerusalem verlassen wollten. Und sie werden auch nicht gesagt haben, ach, was für eine wundervolle Gelegenheit, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Was bin ich dankbar, was bin ich glücklich über diese feine Verfolgung. Nein, die haben geweint, gelitten, die haben an Gott gezweifelt. Sie werden versucht gewesen sein, vielleicht sogar Jesus zu verleugnen. Das ist ganz menschlich. Aber sie haben auf bewundernswerte Art und Weise mit dem einfach weitergemacht, was sie auch in Jerusalem gemacht haben. Sie wurden verfolgt, sie wurden vertrieben, sie mussten sich komplett neu arrangieren. Sie waren Migranten in einem komplett anderen Umfeld, ohne Versorgung, ohne Arbeit, ohne Kontakte. Was haben sie gemacht? Sie haben mit Jesus gelebt und ihn bezeugt. Egal wo. Sie predigten das Wort, lesen wir. Wörtlich steht da, sie evangelisierten das Wort, die Botschaft von Jesus. Ob in Jerusalem oder in Judäa, ob in Sichem, Sebaste, Emstetten, ob in, jetzt wird's hart, Osnabrück oder Bielefeld, sogar so weit in diese Städte wurde das Evangelium getrieben und hat auch uns erreicht. Menschen glauben der Botschaft von Jesus, seinem stellvertretenden Tod und seiner Auferstehung. Und jetzt wird's putzig. So viele Menschen kommen in Samaria zum Glauben an Jesus, dass die Apostel, die in Jerusalem geblieben sind, dass sie das mitkriegen und sagen, hä, was denn jetzt? Die Samariter, die noch nicht mal richtige Juden sind, die glauben jetzt an Jesus, was ist denn jetzt? Wir lesen in Apostelgeschichte 8. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die sollten mal gucken, was denn da los ist. Die beiden sehen, was da los ist. Das muss man sich mal vorstellen, da kommen nicht Juden zum Glauben an den Messias der Juden. Für sie, die müssen das erstmal verpackt kriegen, dass auch Nicht-Juden Christen werden können. Vers 25, als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern Samarias. Petrus und Johannes, diese hebräisch sprechenden Menschen, die Brüder, fangen jetzt an, selber Menschen, die nicht Juden waren, das Evangelium zu predigen. Und nur deswegen konnte das Evangelium auch uns erreichen. Die Schwelle des Judentums übertreten und zu uns kommen. Die tödlichste Bedrohung der Gemeinde, der Tod eines ihrer hervorragendsten Verkündiger, hat letztlich nur bewirkt, dass diese Gemeinde weit wächst, über ihre Grenzen hinaus. Und die Krise der Gemeinde wird in Gottes Händen zur Chance. Und die ergriffene Chance wird in Gottes Händen zur Ermutigung, zu einer gewaltigen Ermutigung, sodass sie uns heute noch ermutigen kann. Und ich finde es richtig schön, dass wir über so ernste Dinge heute hier reden können. Und es ist schön warm hier in der Kirche, das ist echt nett und trocken und warm und ungestört und wir sind unbelästigt und ruhig und konzentriert, naja, und mäßig interessiert und zuschauend und bewertend können wir uns diese Situation anschauen. Andere mussten sie leben. Wir können über sie lesen. Und das ist eine sehr komfortable Situation. Das Schöne ist ja auch, dass wir in der Heiligen Schrift lesen dürfen. Wir erfahren, wie die Sache aus der Perspektive des Heiligen Geistes aussieht. Wir sind in einem riesigen Vorteil. Über unser Leben lesen wir keine Bibel, sondern wir leben unser Leben. Denn in der Situation selbst wissen wir oft, ich behaupte immer, aber sagen wir meistens, nicht, wie wir eine Krisensituation einzuordnen haben. Wenn wir in Krisen sind, dann sind wir oft einfach nur enttäuscht, entmutigt. Und da kommt dieser Satz, ich verstehe Gott nicht mehr. Sag mal, heißt das, bis dahin hast du ihn verstanden oder was? Also ist doch verrückt. Warum hast du Gott verstanden? Weil da die Dinge glatt liefen? Auf jeden Fall so liefen, wie du dir das gewünscht hast? Also wenn meine Vorstellungen Realität werden, dann maße ich mir an, jetzt, ja, ich verstehe Gott, es läuft ja alles so, wie ich will. Also wenn Gott das will, was ich will, dann verstehe ich Gott? Na, das ist doch wohl sehr unwahrscheinlich. Wehe, wir erleben Niederlagen, berufliche Sackgassen, abgelehnte Bewerbungen, nicht bestandene Klausuren, ernste Krankheiten. Ernste Krankheiten haben doch sonst nur andere, ne? Psychische Kraftlosigkeit, die gar keine Tendenz mehr nach oben aufweist. Dann verstehen wir plötzlich Gott nicht mehr. Dann erscheinen uns auch Verse wie Römer 8, 28 wie Hohn. Die werden dann rausgezogen oft. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir denken, wir haben ein Recht nicht nur auf Gutes, wir haben das Recht auf Bestes. Obwohl wir eigentlich wissen, dass nach Vers 28 in der Regel oder oft Vers 29 kommt. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das Ziel der Wege Gottes mit uns ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden, umgestaltet zu werden, geprägt zu werden wie eine Münze, Hebräer 1, ganz geprägt zu werden. Was das Beste für uns ist, liegt zum Glück nicht in unserer Hand. Wenn wir uns unser Bestes wünschen könnten, ich bin sicher, wir würden uns hemmungslos und hoffnungslos zugrunde wünschen. Die griechischen Judenchristen in Jerusalem mussten nicht Einsicht in ihre Lage haben. Sie mussten, niemand hat das verlangt und das verlangt auch von dir niemand, sie mussten diese Verfolgung und die Krise nicht begrüßen. Es wäre ja denkbar gewesen, dass man sagte, oh ja, die Apostel brauchen wohl zu lange, um Jerusalem zu verlassen und auch den Nichtjuden das Evangelium zu verkündigen. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen hinausgehen und nun sind wir einverstanden damit, dass die Verfolgung kommt und wir sind schade, schade, betrüblich, aber frisch ans Werk. Das ist von niemandem verlangt. Auch du musst nicht Einsicht haben und wissen, warum es dir nicht gut geht und warum du Dinge erlebst, die du nicht erleben willst. Lass dich von niemandem unter Druck setzen. Jesus will nur eins, dass wir treu sind und ihm treu bleiben, was auch kommt. Es gibt Menschen, die werden Jesus in einer Verfolgung nicht untreu. Nein. Aber eine schöne Frau. Oder ein Lottogewinn. Oder eine vollkommen unerwartete Erbschaft. Die bringen sie vom Glauben ab, von der Treue ab. Wir müssen nicht alles verstehen und geistlich einordnen können, was uns geschieht. Wir müssen das nicht. Weder was wir erleiden, noch was wir genießen. Allein schon die Aussage, manchmal sagen Menschen das, dass das war verdientes Leiden und das war unverdienter Segen. Ja, wie willst du denn das begründen? Wir haben manchmal den Eindruck, dass dies und das in unseren Augen von Gott her richtig geschehen ist. Und ich habe in meinem Herzen auch solche deutenden Erzählungen. Ja, ich bilde mir ein, dass manche Dinge so gelaufen sind, damit anderes. Aber ich habe gelernt, diese Dinge immer in Anführungszeichen zu sehen. Meine Deutungen. Denn diese Zuschreibungen stiften keinen letzten Sinn. Sie lüften das Geheimnis Gottes nicht. Du wirst nie bis in die Ewigkeit nicht erfahren, ob deine Deutung deines Lebens auch korrekt war. Vielleicht gehst du dann zu Gott und ihr lacht beide zusammen und sagt, das war wohl nichts mit deinem, warum das und das geschehen ist. Ne? Wer weiß. Ich muss nicht verstehen, wie Leid und Wohl in meinem Leben im Letzten zusammenkommen. Erst recht nicht in der Situation selbst. In der Situation selbst hast du ein Recht auf deine Verzweiflung. Aber du hast auch ein Recht darauf, von Jesus dich tragen zu lassen und dich trösten zu lassen und dich durchziehen zu lassen. Egal wo du bist, egal wie es dir geht, egal welche Stürme um dich toben, folgendes gilt, und damit will ich fast schließen, nämlich 4 Punkte, die ganz einfach sind, egal was kommt. Du bist von Gott gewollt und geliebt, egal was kommt. Gott wollte dich und er will dich immer noch. Das ändert sich nicht. Zweitens, in Jesus begegnet dir Gottes unendliche Liebe. Nirgendwo sonst, nicht in der Natur, nicht in der Kunst. In Jesus begegnet dir die unendliche Liebe. Und diese Liebe ging für dich in den Tod und in deine Dunkelheit und macht die Dunkelheit hell für dich. Du hast eine Aufgabe im Leben. Und die Aufgabe lautet erstmal, begegne anderen Menschen so, wie Gott dir begegnet ist. Wenn du damit fertig bist, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Aber mach erstmal. Viertens, hör auf, Jesus zu verschweigen. Also nicht fang an, Jesus zu bezeugen. Mach's doch mal andersrum. Immer wenn du dir auf die Zunge beißt oder auf die Lippen beißt, wenn du aus Versehen was über Jesus gesagt hättest, dann lass es mal fließen. Guck mal, was passiert. Hör auf, Jesus zu verschweigen. Ganz einfache Punkte. Egal, wo du bist, egal, was passiert, das gilt. Ich möchte schließen mit einem Lied. Die Geschichte ist kompliziert, die habe ich schon mal erzählt, da waren alle total verwirrt, spielt auch keine Rolle. Im Wesentlichen ist es bekannt geworden durch eine junge Frau, die 1919 mit 22 Jahren in Riga in Lettland erschossen wurde. Und diese Frau hat kurz vor ihrer Erschießung gesagt, und sie gilt als evangelische Märtyrerin, sie hat gesagt, jetzt bloß nicht schwach werden. Jetzt bloß nicht schwach werden. Und dieses Lied heißt, weiß ich den Weg auch nicht. Ich lese es einmal vor. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Amen.